Wunderbar, ich darf starten. Guten Abend und herzlich willkommen in der Berlinischen Galerie. Mein Name ist Birgitta Müller-Brandeck, ich bin die Verwaltungsdirektorin dieses Hauses und darf heute Herrn Dr. Schöddert vertreten. Nein, ich freue mich auch sehr, Sie im Namen unseres Direktors Thomas Köhler hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich auch, dass Sie, soweit ich das sehen kann, der Einladung des Forum Kunst und Markt des Center for Art Market Studies am Fachgebiet Kunstgeschichte der Moderne der FU Berlin, wie es vollständigerweise heißt, so zahlreich gefolgt sind. Zur Veranstaltung heute, an diesem 9. November, ein Datum, das man, glaube ich, einfach gar nicht ganz auslassen kann, in Times of War and Peace. Wir schätzen die Initiativen des Forums und die beständige Arbeit, die Sie, Frau Dr. Wimmer, dort seit inzwischen mehr als 10 Jahren leisten, sehr. Zugleich erleben wir die TU als wichtigen Partner bei der Förderung und der Vermittlung von Anliegen in der Provenienz- und Kunstmarktforschung. Insbesondere sind wir dem Fachgebiet digitale Provenienzforschung und damit Ihnen, Frau Professor Hopp, sehr verbunden. Gemeinsame Lehrveranstaltungen haben inzwischen schon fast eine Tradition und an deren Fortentwicklung halten wir gerne fest. Wir mussten also nicht lange überlegen, als es um die Frage ging, ob wir im Rahmen Ihrer klug konzipierten Tagung zum Kunsttransport und seinen reichen Facetten einmal mehr kooperieren. Ich mache es kurz, damit die Fachleute zu Wort kommen, die sich wirklich auskennen. Ich gehe gemeinsam mit Ihnen von einem sehr aufschlussreichen Abend zum Thema Art Handling in angespannter Zeit aus. Und jetzt, liebe Frau Wimmer, haben Sie das Wort. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Müller-Brandeck, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, liebe Studierende. Herzlichen Dank für Ihre so warmen Worte der Begrüßung, liebe Frau Müller-Brandeck. Und das können wir sofort zurückspiegeln. Die KünstlerInnen-Archive, die Provenienz- und Kunstmarktforschung und Forschenden der Berlinischen Galerie sind ein unschätzbarer Gewinn für uns WissenschaftlerInnen aus. Und ein ebenso herzlicher Dank gilt Herrn Dr. Köhler, Ihnen und dem gesamten Team Ihres so lebendigen, dynamischen Museums für diese wunderbare Kooperationsmöglichkeit bei der Ausrichtung unseres internationalen Symposiums zu Art Transportation in Times of War and Peace, dessen Auftakt die heutige abendliche Podiumsdiskussion zu Krieg in Europa, Art Handling bildet. Wir danken sehr für Ihre tolle Organisation dessen hier vor Ort in Ihrem Hause. Als Maike Hopp, Thomas Steinruck, Gabriele Zöllner und ich uns überlegten, an welchem Datum im November wir alle können, um diese Tagung zusammen auszurichten, kamen der 9. und 10. November als gemeinsame Schnittmenge heraus. Der Abend des 9. Novembers für eine Diskussion zu Krieg in Europa, Art Handling, in Zeiten, in denen sich Meldungen über Kriege, Hungersnöte, Terrorakte und Klimakrisen förmlich zu überschlagen scheinen. In denen emotionalisierte Debattenkulturen, in die Gewalt hineintriggernde Bilder und hybride Kriegsführungen zum Alltag zu werden drohen. In denen der Antisemitismus auch in Deutschland wieder gelebte Formen anstehen und Haltung zu zeigen. Der 9. November. Was für ein Datum, gerade in Deutschland. Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann die erste deutsche Republik aus. Die Novemberrevolution 1918 führte das Deutsche Reich damit von einer konstitutionellen Monarchie in eine parlamentarisch-demokratische Republik. Am 9. November 1923 versuchte Hitler in München mit einem Putsch die Macht zu übernehmen und scheiterte. Am Abend des 9. November 1938 begann die sogenannte Reichspogromnacht mit Gewalttaten organisierter Schlägertrupps gegen jüdische BürgerInnen, gegen ihre Geschäfte, Synagogen und andere Einrichtungen. Rund 50 Jahre später, am 9. November 1989, öffneten Grenzbeamte in Ost-Berlin die Übergänge in den Westteil der Stadt, ein gewaltfreier Mauerfall, den sich die DDR-BürgerInnen friedlich erkämpft hatten. Wenn man Kindern erklären möchte, was uns Menschen als Menschen ausmacht, wenn man ihnen das gerade in heutigen Zeiten erklären möchte, könnte man sagen, und das spiegelt sich in dem Datum des 9. November so markant wider, es ist die Fähigkeit und Notwendigkeit, dem Leben Sinn zu geben, bis hin zum Gemeinschaftssinn. Und auf der anderen Seite die leider ebenso große Fähigkeit zum Wahnsinn, die als Gefährdung immer mitschwingt. Man könnte es auch anders formulieren. Menschen können nicht ohne Kultur leben. Kultur, hier nicht verstanden als Mittel manipulativer Propaganda, als gewaltsame Beute, als kriegerische Trophäe oder als Ausschluss, ja Vernichtungskriterium, das wäre die Seite des Wahnsinns, sondern als Ermöglichung kultureller Identität, als lebendiger, performativer Akt der sozialen Verständigung, des Dialogs, des Miteinanders. Hierfür braucht es Kulturschutz. Als die Russische Föderation am 24. Februar 2022 ihre Invasion gegen das Nachbarland Ukraine startete, wurden die dortigen Kulturinstitutionen wie Archive, Bibliotheken, Galerien und Museen kalt erwischt. Die Menschen mussten um ihr Leben und das ihrer Familien bangen. Es fehlte zudem an Verpackungsmaterialien, Feuerlöschgeräten, feuersicheren Kisten, Schränken und vielem mehr. Wie konnten trotzdem an bisher mehr als rund 600 ukrainischen Kulturinstitutionen Kunstwerke und Exponate dieses ukrainischen, damit zugleich europäischen Kulturgutes und Kulturerbes gesichert, gerettet und geschützt werden? Ziel der Podiumsdiskussion Krieg in Europa, Arthandling ist es, hierüber heute Abend zu informieren und dies zugleich in allen Facetten zu diskutieren mit Blicken in die Historie und in mögliche Zukunftsperspektiven. Ich danke allen Teilnehmenden auf dem Podium sehr, dass sie sich sofort bereit erklärt haben, hieran mitzuwirken. Und bevor ich nunmehr Julia Voss als Moderatorin das Wort übergebe, möchte ich noch auf drei Dinge aufmerksam machen. Erstens. Die Panel-Discussion wird, wie bei der Anmeldung informiert, per Audio aufgezeichnet und im Nachgang online gestellt. Wer nicht zu hören sein und dennoch mitdiskutieren möchte, kann mir seine Frage sehr gern leise vorformulieren. Ich stelle sie dann dem Podium anonymisiert. Zweitens. Heute ist ein langer Arbeitstag in der Berlinischen Galerie. Was es uns ermöglicht, hier zu sein? Doch irgendwann müssen auch die Mitarbeiterinnen hier vor Ort ihren wohlverdienten Feierabend haben. Und daher bitten wir zu verstehen, dass die Diskussion gegen 19:30 endet, damit alle rechtzeitig. Drittens, das ist dann aber im Prinzip nur eine Unterbrechung der Diskussion. Denn im morgigen englischsprachigen Symposium zu Art Transportation in Times of War and Peace werden wir den Blick geopolitisch und historisch weiten. Das Programm haben wir ausgelegt und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich per Theo Zoom dazuzuschalten, den internationalen und interdisziplinären Vorträgen zuzuhören und an den Debatten mitzuwirken. Und am Abend des 23. November wird es dann im Aktionsraum des Hamburger Bahnhofs, Johannes Nathan ist hier, der das mit begrüßen und einführen wird, ist hier heute auch mit im Publikum dabei. Also im Aktionsraum des Hamburger Bahnhofs eine weitere Veranstaltung zu Kulturgutschutz im Krieg, Solidarität für die kulturelle Identität der Ukraine geben, auf die ich Sie sehr gern aufmerksam machen möchte. Anmeldungen hierzu können über die Website des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte des östlichen Europas, BKGE, erfolgen. Doch nun lege ich die Moderation der heutigen Panel-Discussion in die bewährten Hände von Julia Voss, Kunsthistorikerin und inzwischen Mitarbeiterin des DHM, die jahrelang viele wichtige Debatten als Leiterin des Kunstressorts der FAZ begleitet und geprägt hat. Herzlichen Dank.
Liebe Dorothee, vielen lieben Dank für die Einleitung. Liebes Publikum, liebe Damen und Herren, schön, dass Sie heute Abend den Weg hierher gefunden haben. Ich mache auch noch eine Ansage vorab zu unserem heutigen Abend. Und zwar, wir haben jetzt etwa eine Stunde, in der wir sprechen werden. Und am Anfang wird jeder auf dem Panel ein einleitendes Statement hier vorstellen. Ich finde es immer ein wenig schade, wenn das Publikum so lange warten muss, bis es sich an dem Gespräch beteiligen darf. Und insofern würde ich die Runde schon mal nach einer halben Stunde etwa öffnen und 1, 2, 3 Fragen, Kommentare mit reinholen, dass, wenn Sie irgendwie ganz dringliche Anmerkungen haben, dass die auch hier vorne ankommen und Sie nicht darauf sitzen müssen bis zum Ende dieses Gesprächs. Also insofern, es wird eine Öffnung nach einer halben Stunde geben und dann auch nochmal Richtung Ende wird es auch nochmal eine Öffnung geben, sodass wir uns ein bisschen besser austauschen können. Ich stelle auch kurz vor mein Panel, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Ich begrüße ganz herzlich Christina Ahner vom Ukrainian Art Aid Center. Sie ist dort im Koordinations- und Logistikteam und sie ist gleichzeitig auch an der BTU, das ist die Brandenburg Technische Universität in Cottbus-Senftenberg. Ich begrüße ganz herzlich Klaus Hillmann. Er ist im ersten Leben der Gründer des Unternehmens Tandem, das Kunst liefert und transportiert und auch lagert und ist jetzt in seinem zweiten Leben Mitglied der fünfköpfigen Steuerungsgruppe des Ukrainian Art Aid Centers. Und ich begrüße ganz herzlich neben mir Maike Hopp. Sie ist Professorin an der Technischen Universität in Berlin mit dem Schwerpunkt digitale Provenienzforschung und sie ist auch Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung. Insofern können wir gleich loslegen und wenn ich das richtig verstanden habe, beginnen Sie, Frau Ahner, mit Ihrem Statement. Ja? Gut.
Schaltet jetzt. Ja, guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich darf ein bisschen historische Auskunft zu Ukraine und russischer Politik auf ukrainischem Territorium geben. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen, weil, wie man sich vorstellen kann, ist dieses Thema wirklich. Aber es ist wichtig zu verstehen, warum Russland das zurzeit macht, was sie macht, wenn man sich mit der Geschichte der russisch-ukrainischen Verhältnissen auskennt. Und zwar, weil damals war Russland natürlich ein Teil der Sowjetunion, aber das moderne Russland hat die sowjetische Politik, hat die aggressive sowjetische Politik gegenüber der Ukraine übernommen und betreibt es weiter. Und zwar seit letzten 2 Jahren so aggressiv wie nie zuvor. Seit Jahrhunderten versucht Russland, die Ukraine als eigenständiges Land zu bekämpfen, die ukrainische Nationalidee sollte zerstört werden, die Sprache sollte zerstört werden. Aber im 20. Jahrhundert haben die Ukrainer leider ganz neue Facetten dieser Politik gesehen. Und zwar ein ganz wichtiger Aspekt der sowjetischen Politik war der künstliche Hungernot, welches im Jahren 22 und 23 von der Sowjetunion auf ukrainischen Territorien, vor allem in den ländlichen Gebieten, künstlich organisiert wurde. Und zwar begann alles mit den 1929, als Stalin beschloss, halt die Kollektivierung in der Sowjetunion einzuführen. Und man merkte ganz schnell, dass es in der Ukraine doch das nicht so erfolgreich geht, wenn man sich gerne vorstellen wollte. Und es gab schon mehrere Meldungen von sowjetischen Geheimdiensten, dass es in der Ukraine die Nationalidee und die Ideen der ukrainischen Unabhängigkeit vorgeführt werden. Und das war natürlich der ukrainischen Politik, das trotz der sowjetischen Politik zurzeit. Und man befürchtete, dass die ländliche Bevölkerung, die mit der Kollektivierung sehr unzufrieden war in der Zeit, sich mit den städtischen, nationalbewussten Bevölkerung zusammenführt und einen Aufstand organisieren kann. Und so, was daraus entstand, eine brillante Idee, dass Stalin und seine Untergegebenen einen Hungernot auszunutzen und das vorzutreiben. Und zwar wurden in 32 und 33 Jahren 20. Jahrhundert diese Hungernot in der Ukraine auf Befehl erzeugt, zwar mittels ganz hohen Getreidequoten als staatlicher Steuer. Dann wurden auf Tausenden von Hektar Land die Getreide nie geerntet, so durften die Weizen da einfach verfaulen. Und die restlichen Getreide, die doch geerntet wurden, die wurden dann in den staatlichen Getreidelager transportiert und dort erstmal gelagert und dann entschieden, was man damit weiter tut. Und meistens wurden diese Getreide dann im Ausland transportiert und dann später gegen Kredite für die Sowjetunion dann getauscht. Die Bevölkerung wurde mit einem schrecklichen Hungernot konfrontiert und die Tausenden entschieden sich dann in die Städte zu gehen, um in der Hoffnung dort Lebensmittel zu finden. Sie wurden sehr oft in den Städten erwischt und dann zurück in den Dörfern geschickt und dabei verließen sie ganz oft ihre Kinder doch in der Stadt in der Hoffnung, dass sie in den großen Städten höhere Chancen überleben haben. So in diesen 2 Jahren wurden alleine in der Stadt Kharkiv etwa 18.000 Kinder allein gelassen. Und in den 2 Jahren Hungersnot ist die ukrainische Bevölkerung somit von etwa 23 Millionen Menschen auf 19 Millionen Menschen gegangen. So kann man kann sich vorstellen, nach konservativsten Einschätzungen waren 4 Millionen Menschen ausgelöscht in diesen 2 Jahren. Was damals passierte, ist eine Fragmentierung der ukrainischen Gesellschaft. So wurden ganz viele Ukrainer deportiert, und zwar nach russischen Gebieten. Und die russischen Kolchosenbauern wurden dann in die Ukraine umgesiedelt. Am meisten wurden davon die Regionen Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv und Odessa betroffen. Und in den 60 Jahren der Sowjetunion merkte man, dass ein Wachstum von russischer Bevölkerung in der Ukraine von 3 Millionen auf etwa 11 Millionen Menschen. Das war ein Aspekt der sowjetischen Politik. Zum Zweiten wurde eine ganz aggressive Russifizierungspolitik durchgeführt, und zwar innerhalb der ganzen sowjetischen Zeiten. Zu einem wurde das durch Verbot der ukrainischen Sprache geführt und zum Zweiten wurde die russische Sprache zum Prestigeobjekt gemacht. Es war die Sprache der Stadt und der Intelligenz. Die Russischsprachigen hatten viel höhere Chancen, auf der Karriereleiter aufzusteigen. Es wurde an den meisten Universitäten und Schulen auf Russisch gelernt. Und die Kinder der Ukrainer, die russisch sprachen, hatten auch viel bessere Chancen, allgemein dann im Leben Erfolg zu haben. Und diese Sprachassimilationspolitik war so erfolgreich, dass auch heutzutage viele Ukrainer fest daran glauben, dass Russisch ihre Muttersprache ist, obwohl höchstwahrscheinlich war das eine erzwungene Entscheidung ihrer Vorfahren, weil eine Alternative einfach eine physische Vernichtung war. Und das Interessante daran ist, dass Russland immer noch solche Politik auf den vorübergehend okkupierten Territorien betreibt. So merkte man, dass wenn russische Truppen eine Stadt besessen in Osten, Süden der Ukraine, das Erste, was sie machen, ist, sie entfernen die ukrainischsprachige Schilder in der Stadt. Sie zerstören historische Denkmäler. Und sie beschlagnahmen ukrainischsprachige Bücher aus der Bibliothek und manchmal zerstören sie auch ukrainische Schulbücher, die die Geschichte nicht so darstellen, wie es den Russen lieb ist. Und das projiziert sich natürlich ganz stark auf die Zerstörungspolitik gegenüber des ukrainischen Kulturerbe. Wie man schon gehört hat, innerhalb der ersten Jahres des Krieges wurden gegen 1.500 Kulturstätten zerstört oder teilweise oder komplett zerstört. Und der Grad der Zerstörung unterscheidet sich natürlich, aber die Zahl und die Aussagen auch der Mitarbeiter dieser Kultureinrichtungen beweisen, dass diese Attacken keine zufälligen Exzessen waren. Das waren gezielte und geplante Attacken. die passierten auch teilweise an den wichtigen Tagen, ne? Zum Beispiel im Kharkiv, wo das Skowarada-Museum am 300. Jubiläum von Grigori Skowarada, das ist ein berühmter ukrainischer Philosoph, an diesem Tag genau wurde es mit der Rakete attackiert. Zum Glück konnte man die wichtigsten Exponaten da retten, evakuieren, aber das Gebäude wurde teilweise zerstört. Es gab auch genug Beweise und auch Satellitenfotos, die im Cherson im Jahr 2022 gemacht haben, als mehrere Museen da geplündert wurden. Und zwar war das ein Museum von Alexei Shovkunenko, Kunstmuseum im Cherson, Regionalmuseum für Heimatkunde und Albert Gavdzinski Kunstgalerie in Nowakachowka. Da gab es zahlreiche Satellitenfotos, wo man an einem Tag drei Lastwagen und einen Schulbus von Museum fahren sah, und diese Lastwagen und Schulbussen waren voll mit Beute. Am zweiten Tag fuhren zwei weitere Lastwagen weg, und am dritten Tag kam noch ein Bus und nahm den Überresten von Museenexponaten weg. Und nach konservativen Einschätzungen handelte sie wurde. Und wahrscheinlich befinden sie sich jetzt teilweise auf der Krim oder auch teilweise in Russland. Was Russland angeht, hat sie für ukrainische Kulturerbe nicht so viele Szenarien. Entweder wird es zerstört und annulliert mit oder und durch eigenes ersetzt, sodass man die Idee fordert, dass vor Russland nichts gibt. Nichts gab und auch nichts geben kann und Russland nichts geben kann. Oder die Kulturobjekte wurden von Russland eingeeignet und als eigene dargestellt. Deswegen wurden auch die Museen zahlreich im massenhaft geplündert. Und wenn man die vielen russischen Museen heutzutage betrachtet, dann merkt man viele, vor allem zum Beispiel archäologischen Sammlungen dort eigentlich ukrainische Wurzeln haben, aber wurden als tolle Beispiele der russischen Kunst dargestellt. Oder ganz pragmatisch gesehen wurden ganz viele Kunstobjekte dann zu Zweck der Bereicherung mitgenommen. Was für uns immer bewundernswert ist, dass diese russische Politik schon so alt ist und überhaupt für uns nicht überraschend ist für Ukraine. Und es ist schwer zu bestimmen, wie man weiter damit vorfährt, weil anscheinend wiederholt sich für uns die Geschichte immer wieder. Entschuldigung. Und wir hoffen wirklich, dass wir gemeinsam mit unseren europäischen Kollegen eine Lösung ausarbeiten, wie man mit solchen Situationen auch in der Zukunft arbeitet und wie man solche Situationen auch vermeiden kann, hoffentlich. Dankeschön.
Vielen Dank. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch tatsächlich diesen großen historischen Bogen macht, um eben zu verstehen, in welchem größeren Kontext die Zerstörung von Kulturgütern steht und wie strategisch das ist und dass es kein Kollateralschaden ist, sondern eine ganz bewusste kriegerische Taktik und Strategie. Vielleicht erklärt uns Herr Hillmann jetzt ein wenig, wie dieses Art Aid Center arbeitet und was bisher auch schon alles geschehen ist. Denn es ist ja schon.
Ja. Guten Abend. Ich bringe sozusagen die Gegenwart und die nahe Gegenwart. Und das ist ganz gut, dass es diese Frage gestellt ist, denn Sie haben eben gesagt, dass Christina zur Technik und Logistik, Technik und Logistik-Team aus einem Technik- und Logistik-Team, ja, das ist die Geburtsstunde gewesen, eine Zoom-Sitzung vor fast 2 Jahren, als der Krieg begonnen hatte und sehr viele Museumsleute zusammensaßen aus allen Branchen, also auch dann Gesandte vom BK, von der BKM und von ICOMOS, also diese ganzen offiziellen Institutionen. Und es gab schon eine Spende von Stefan Dömke, die der aufgetrieben hatte, bei ungefähr 20 deutschen Museen Packmaterial. Das klang ja gerade an, dass das eben direkt nach Kriegsausbruch fehlte, ein ganz banales Ding. Dann saß die große Runde, geschätzt 30, 40 Leute da in der Zoom-Konferenz zusammen. Und wir hatten diese große Spende vor uns und es gab eine große Hilflosigkeit, wie man damit eigentlich umgehen könnte. Und das war so die Geburtsstunde für mich. Ja, das ist für mich als Logistiker, ich verstehe mich auch immer wieder als Techniker, ja, relativ einfach war, weil ich ja 40 Jahre in der Branche arbeite und viele Kollegen habe, dass ich denke, das Hauptproblem wird erstmal sein, diese Kisten von diesen verschiedenen Standorten in Deutschland zusammenzusuchen. Während dieser Branche.
Sorry, und was war Ihre Verbindung, dass Sie von Anfang an mit dabei waren bei dieser ersten Zoom-Konferenz?
Das war nicht die allererste, Johannes. Das war vielleicht die zweite, dritte, aber die kannten sich schon so ein bisschen. So, und irgendwie kam durch Blickkontakt und Gespräch zustande, dass Johannes Nathan und Matthias Müller und Kieler Neck vor allem auch, der schon mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, wie auch die anderen, gearbeitet hatten, sich quasi mit mir verbündet haben, ja. Es gelang tatsächlich, diese Kisten in relativ kurzer Zeit kostenlos durch Hilfsarbeit meiner Kollegen, also andere Speditionen wie Brandl, wie Hasenkamp oder wie Knab und Dart, zusammenzubringen, zu einem Sammellager in Köln bei Brandl, weil wir gar nicht den Platz für so viele Kisten hatten. Und dann kam ein anderer glücklicher Zufall dazu, dass wir erstmal auch gelernt haben, dass wir gar keine Chance haben, diese Kisten auf den Laster zu laden und in die Ukraine zu bringen. Ja, sondern waren abhängig davon, dass ukrainische Speditionen aus Deutschland kommen und irgendetwas anderes liefern, Lebensmittel oder Klopapier, was immer, und leer zurückfahren würden. Und diese Wagen zu ordern und dann zu chartern und mit unserem Hilfsmaterial zu füllen, das war quasi der Start. Und das Foto, was man sieht mit der Kiste, die ins Kanenko-Museum reingekippt wird, ja, sehr praktisch eigentlich. Wir haben gebangt, dass dieser erste Lastwagen, der von unserem Lager hier in Berlin damals gestartet ist, wirklich auch ankommt. Denn das ging ja durch Polen und wir waren auch unsicher, wir hatten nicht mal eine Zolltarifnummer für Hilfsgüter. Dass dann eine bestimmte Nummer vergeben wurde, sodass wir das technisch überhaupt abfertigen können. Und dann hat sich das über die ersten Monate so gezeigt, so weiterentwickelt, dass wir sehr viele Hilfsspenden, also Spenden bekommen haben von zum Teil Packmaterialfirmen, zum Teil von Galerien, von Museen, also von allen aus der Kulturbranche. Aber eigentlich war es nicht das, was man braucht. Also mir war klar, wir brauchen eine andere Skalierung. Wir brauchen wirklich große Mengen. Ich habe versucht, das mit dem THW auf die Schiene zu setzen und das war zu zäh. Das war leider wieder immer meine Erfahrung, dass staatliche Institutionen da nicht schnell genug reagieren. Und wir haben das dann also mit unseren Mitteln relativ langsam dann abfließen lassen müssen. Zum Glück kam dann von Seiten des BKM die Initiative, dass sie gesehen haben, da funktioniert wenigstens diese Lieferung technisch. Und die Frage, was wir denn gebrauchen könnten. Ich sage, im Grunde brauchen wir nur Geld. Und dann gab es sehr großzügig Geld, das muss man sagen, von staatlicher Seite, von der BKM. Und das waren unterm Strich in diesem ersten Jahr 22, 3 Millionen Euro. Und die haben wir innerhalb eines halben Jahres bis auf 10 Euro am Jahresende ausgegeben. Für ganz viele verschiedene Dinge, auch da haben wir viel lernen können. Also am Anfang wurden eben ganz banal Packmaterial, Luftpolsterfolie, Pappen, Kartonagen, all diese Dinge gebraucht. Später, als der Krieg fortschritt, brauchte man Materialien, um Häuser, Museen zu sichern, die eben beschädigt wurden, große Holzplatten, um die Fenster zu schließen. All diese Dinge haben wir besorgt und das gelang natürlich mit den Hilfsgeldern, die auf dem Konto lagen. Da haben wir der DUG, der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, großen Dank zu zollen, denn die hat für uns diesen institutionellen Mantel bereitgestellt, dass das Geld überhaupt über ein Konto fließen konnte. Und diese Arbeit wurde auch wahrgenommen, auch in staatlicher Seite. Und dann wurde das kennen Sie vielleicht, das Budgetproblem. Es gibt ein neues Jahr. Jedenfalls gab der Geldgeber des nächsten Jahres, war da nicht mehr die BKM, sondern es ist das Außenamt. Jetzt fördert uns das Außenamt ähnlich großzügig, mit ähnlichen Beträgen. Und wir haben auch jetzt eigentlich in dieser zweiten Jahreshälfte schon wieder einen sehr großen siebenstelligen Betrag ausgegeben, aus den Erfahrungen, die wir haben. Der Fokus hat sich dann ein bisschen verschoben, weil auch Bibliotheken und Archive, auch hier auf der deutschen Seite, die mit ihren ukrainischen Freunden und Partnern den Bedarf erkannt haben, uns darum gebeten haben, ob wir auch Scanner zum Beispiel für Materialien, für Dokumente, aber auch Scanner für Räume. Und da muss man sagen, die Ukrainer sind ja sehr, sehr pfiffig, ne? Also pfiffig ist an sich da unter Wert, das Wort, ja. Da sind viele, die in der Technologie sehr weit sind. Da hat also eine kleine Gruppe von Ukrainern einen Scanner so weit entwickelt, dass man eben ganze Räume und auch kleine Kirchen oder solche Dinge so genau ablesen kann, dass im Falle des hoffentlich nicht passierenden Angriffs und Zerstörung die rekonstruiert werden können. Also Dinge, die uns in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gefehlt haben. Da hatte man keine Baupläne mehr. Und das sind natürlich teurere Geräte, darum war es auch gut, diese größeren Beträge zu bekommen. Und unsere Aufgabe im Steuerungsteam ist es eigentlich, vor allem so abzuwägen, gibt man jetzt eine sechsstellige Summe für eine große Institution oder verteilen wir dieses Geld auf viele kleine? Ich glaube, dass wir das sehr gut hinbekommen haben, weil wir nicht zu einer Institution gehören und uns verpflichtet fühlen, sondern weil wir eben aus einer relativ neutralen Sicht das tun. Und das wird auch anscheinend angenommen und auch erkannt von außen, sodass also auch andere Institutionen an uns herantreten, so wie wir wiederum von den Schweizer und österreichischen Kollegen von da ist es an ICOM, ich glaube, das ist ICOM vor allem, uns unterstützen, auch mit größeren Beträgen, weil wir deren logistischen Akt erst am Anfang dargestellt haben. Die hatten das Geld, die hatten Hilfsmaterial und haben uns gebeten, dieses Hilfsmaterial in Deutschland einzukaufen und von Deutschland aus mit unseren Mitteln wegzuschicken. So, das geht jetzt 2 Jahre, das wird auch bis Jahresende gehen. Es ist uns auch signalisiert worden, dass es auch wieder mit Unterstützung des Außenamtes im nächsten Jahr weitergehen könnte. Aber bis das Geld dann wirklich auf einem Konto liegt und ausgegeben werden kann, das wird dauern. Ja? Wir hoffen, dass es weitergeht, aber wir hoffen natürlich nicht, dass der Krieg ewig dauert. Ja? Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Ich gebe ganz kurz noch was zu meiner persönlichen Motivation. Ich bin zwar Kunstspediteur, habe Abitur gemacht, Buchhändler gelernt, nicht studiert, sondern direkt in die Praxis rein nach einer Tätigkeit in der Galerie in Köln, habe ich mir eine Spedition gegründet mit 23 Jahren und habe das nach und nach wachsen lassen. Und an diesem Thema auch sehr nah dran immer. Ich habe einmal aus diesen Briefen im NRW-Forum vorgelesen, ja, weil einfach diese Frage, habe ich heute noch im Radio gehört, ne? Wer hat denn seinen Vater gefragt? Ne? Ich habe meinen Vater gefragt, ja, und zwar nicht aggressiv, sondern neugierig. Ich habe wirklich gefragt, hast du auch Leute totgeschossen als kleines Kind? Ne? Also das hat mich immer bewegt. Ich habe dann in der Schule, muss man sagen, das ist ein guter Unterricht gewesen, auch viel über das Dritte Reich gelernt, habe da viel mitgenommen, habe mich immer für Kriege und das Entstehen von Kriegen und gewaltsamen Konflikten interessiert, aus persönlichem Interesse. Insofern war es ganz natürlich, dass ich bei dieser Gruppe gelandet bin, auch wenn es ein Zufall war. So viel zu mir. Danke.
Dankeschön, Hillmann. Maike, ich glaube, du wirst uns auch noch einen historischen Kontext dazu liefern. Ah, du sollst es einschalten.
Okay. Ja, ich dachte, ich hätte schon. Super. es ist natürlich jetzt eigentlich der perfekte Übergang, denn es ist natürlich auch nicht nur die russische Politik, die zur Verlagerung und zur Verschleppung von Kulturgut aus der Ukraine beigetragen hat, sondern es war natürlich im Zweiten Weltkrieg auch ganz massiv die deutsche Besatzungspolitik. Und deshalb hat auch Dorothee mich im Vorfeld auch gebeten, doch auch nochmal vielleicht diesen Punkt der Provenienzforschung, digitalen Provenienzforschung und diese Perspektive auf diese Ereignisse doch auch nochmal mit einzubringen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wir sprechen selbstverständlich auch im Titel von Krieg in Europa und Kunsttransport, von dieser Begriff Transport. Aber wir müssen uns natürlich auch vor allen Dingen historisch vergegenwärtigen, aber auch natürlich aktuell, dass es unterschiedliche Arten und Formen von Kunsttransporten gibt. Wir haben natürlich den gängigen Leihverkehr in Museen, aber wir haben natürlich in solchen Situationen wie Kriegen oder Besatzung unterschiedliche Arten von Transporten, die unterschiedlich motiviert sind. Was wir jetzt gerade gehört haben, zur Bergung wertvoller Kulturgüter in vorübergehend vermeintlich sichere, hoffentlich sichere Depots, unbekannte Depots, Verstecke im In- und Ausland, um das Kulturgut zu schützen. Diese Transporte fanden und finden natürlich auch heute, je nach Angriffslage und Verfügbarkeit der Materialien, worüber wir auch gerade was gehört haben, natürlich nach Möglichkeit unter konservatorischer Aufsicht und Begleitung statt. Also das heißt geeignetes Verpackungsmaterial, um die Objekte in Sicherheit zu bringen und auch über einen längeren Zeitraum, wenn nötig, einzulagern. Wir haben entsprechende klimatische Bedingungen in den entsprechenden Depots, die gewährleistet sein sollen, um das Kulturgut nicht in diesem Exil, wenn ich jetzt diesen Begriff verwenden darf, eben anderen Schädigungen auszusetzen. Wir haben aber natürlich auch die anderen Transporte und das sind die gewalttätigen Transporte, die gewaltsame Aneignung von Kulturgut als Kriegsbeute oder Beutegut und die ausschließlich eben auch durch diesen Faktor motiviert sind. Und das zeigen natürlich die gigantischen und auch gewaltvollen Umverlagerungen von Kulturgut unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Ich habe Zahlen mitgebracht, allein der Abtransport von Kulturgütern und Mobiliar aus den von den Deutschen besetzten Westgebieten, das heißt also Frankreich, Belgien und den Niederlanden ins Deutsche Reich ab 1940, wird in den historischen Protokollen mit erstaunlichen 27.000 Eisenbahnwaggons. Seit einigen Vorträgen immer wieder gerne, weil wir werden gerne nach Zahlen gefragt im Bereich der Provenienzforschung und ich denke, solche Zahlen, also 27.000 Eisenbahnwaggons, wenn man sich das wirklich mal bildlich vorstellt, das verdeutlicht auch die enormen Anstrengungen, die damit verbunden waren und die vor allen Dingen, auch das jetzt nochmal im Bild, das ich gerne einbringen will, die vielen, vielen Hände, die damit befasst waren, diese Transporte zu realisieren, ob sie das freiwillig oder unfreiwillig getan haben. Aber all die Zeugen, die Teil dieses ganzen Prozesses der Verlagerungen von Kulturgut sind in Kriegen, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Viel schlimmer natürlich dann die Situation in den besetzten Ostgebieten, insbesondere dann eben auch in der Ukraine, wo es noch weitaus drastischere und brutalere Ausmaße dieser Transporte von Kunst- und Kulturobjekten gibt. In vielen Fällen wurden Zwangsarbeiterinnen zur Verladung gezwungen, oft gefolgt von ihrer anschließenden Ermordung und Hinrichtung. All dies mit dem Ziel, gewaltsam Massen an kulturellen Objekten zusammenzutragen, zu besitzen, zu verlagern. Wobei das Schicksal vieler dieser Transporte bis heute ungewiss ist, da sie aufgrund des Kriegsverlaufs verloren gegangen sind oder zerstört wurden. In diesen Fällen geht es also nicht um konservatorische Bedenken oder weiter wichtig. Das wurde teilweise sogar mutwillig zerstört, damit es nicht in die Hände des Feindes zurückfiel, unabhängig davon, ob dafür schon Menschenleben geopfert wurden. Was schließlich dann ins Deutsche Reich gelangte, lässt sich bis heute, also aus den Ostgebieten in das Deutsche Reich gelangte, lässt sich bis heute nur für bestimmte Aktionen oder Konvolute noch verfolgen, jedoch nicht mehr in der Gesamtheit erfassen. Und dieser Verlust berührt uns natürlich oder muss uns unter den heutigen Umständen natürlich besonders betroffen machen. Betrachtet man diese Transportumstände aus der Perspektive der Provenienzforschung heute, dann ist das natürlich auf der anderen Seite auch unsere Chance, also Transportvorgänge als Quelle für die Provenienzforschung. Es lohnt sich deshalb immer zu bedenken, welche komplexen Prozesse mit diesen Transporten verbunden sind. Da hatten wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Es ist nicht nur der Transport allein, also der LKW fährt von A nach B. Es ist die Verpackung, es sind Ausfuhrproblematiken, Zölle, Versicherungen, Transportlogistik im weitesten Sinne. Also auch hier wieder ganz viele Hände, ganz viele Augen, die eigentlich mit diesem Prozess einmal verbunden sind. Und gerade eben auch das Problem der Verbringung von kulturellen Objekten über Grenzen hinweg, das ist eben auch historisch ein komplexes gewesen, sodass wir eigentlich hoffen müssen und auch viel mehr darauf schauen müssen, welche Belege wir dazu noch haben, welche Quellen wir dazu noch finden können, welche Dokumentation noch vorhanden ist. Aber natürlich nicht nur bei den Verbringungen innerhalb von Kriegen oder innerhalb oder ja, über Grenzen hinweg, sondern auch innerhalb des Deutschen Reiches. Also wir haben oder können nachvollziehen, dass es wirklich in den Städten einen massiven Anstieg von Anzeigen, von Speditionen in Branchenverzeichnissen ab 1933 gibt, die natürlich schon im Zusammenhang stehen mit den ersten Immigrationswellen. Restriktiven Ausfuhrbestimmungen für jüdische SammlerInnen schon stattgefunden haben. Also auch hier natürlich der Kunsthandel, der auch noch eine weitere Schnittstelle ist. Ich habe nur ganz abschließend noch ein paar Zahlen mitgebracht. Wir haben ein Archivbestand, den sogenannten berühmten B323-Archivbestand des sogenannten Central Collecting Points in München und der Treuhandverwaltung von Kulturgut in München, die eben in der unmittelbaren Nachkriegszeit eingesetzt waren, um den NS-Kulturgutraub zu beforschen, die Objekte zusammenzuführen und gegebenenfalls zu restituieren. Und dieser immense Aktenbestand, den die Alliierten und dann eben die Treuhandverwaltung zusammengetragen haben, der über 800.000 Seiten umfasst und heute im Bundesarchiv Koblenz liegt, ist von uns in einem Projekt teilweise Volltext durchsuchbar gemacht. Das funktioniert, ich sage teilweise, weil es funktioniert noch nicht 100%. Das ist im Moment noch ein Work in Progress. Aber darin findet sich allein über 10.000 Mal das Wort Transport. Knapp 2600 Mal habe ich Treffer gefunden für Spedition/Spediteur. Knapp 3000 Mal fällt das Wort Lastwagen bzw. LKW. Knapp 2100 Treffer gab es für Waggon und über 2200 Treffer für Versicherung. Und das wollte ich nur noch mal sagen, um zu verdeutlichen, dass wir eben heute auch diese Kunsttransporte in der NS-Zeit durchaus viel mehr beleuchten müssen. Das Kunsttransporte waren auch damals ein Geschäft und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir uns mehr mit diesem Quellenmaterial auseinandersetzen, wir auch gezielter in diese Thematik eintauchen können und vielleicht auch etwas von dem damals aus der Ukraine verschleppten Kulturgut wieder nachvollziehen werden können. Vielen Dank.
Danke dir, liebe Maike. Meine Frage geht nochmal an Frau Ahner. Die Veranstaltung heute heißt Krieg in Europa. Und tatsächlich, wir in Deutschland sprechen über Krieg in Europa seit, mit Blick auf die Ukraine, seit dem Februar 2020, wird häufig eigentlich schon von 2014 an, seit der Annexion der Krim, von Krieg gesprochen. Ich habe gemerkt, dass ich in der Zeit, in den anderthalb Jahren, die seitdem vergangen sind, relativ viel oder jedenfalls viel mehr, als ich vorher wusste, über die ukrainische Kultur gelernt habe. Ich habe viele neue Namen, viele neue Zusammenhänge, historische Zusammenhänge gelernt. Eine der frühesten Meldungen war ein Museum in Iwankin, was getroffen worden ist, wo Gemälde von Maria Primatschenko auch zerstört worden sind. Gemälde von ihr sind dann auch auf der Biennale in Venedig gezeigt worden. Das heißt also, damit gab es eine große Verbreitung. Ich habe mich gefragt, wie gesagt, also ich gehöre auch zu der Gruppe derjenigen, die relativ spät darauf erst gestoßen sind und vielleicht auch erst 22 verstanden haben, was da passiert. Wie sehr war man aus ukrainischer Sicht auf diese Angriffe vorbereitet? Und ich meine jetzt speziell auf die Kunstzerstörung. Und wie stark hat man eigentlich seit 2014 damit schon gerechnet, dass es die Kultur treffen wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Leider muss man feststellen, dass wir in der Ukraine so gut wie nicht vorbereitet waren. Uns die Panik aufzulösen und auf der anderen Seite hat das Land so viele andere Probleme immer schon gehabt. Das war also auch im Hinterblick jetzt ein Riesenversäumnis, aber wir waren nicht vorbereitet. Und wir haben zurzeit tatsächlich das Problem, dass selbst die Kulturinstitutionen, die zum Beispiel von Raketenbomben getroffen wurden, die nur teilweise zerstört wurden und die vielleicht noch repariert, noch aufbewahrt werden könnten, wenn sie sich auf den okkupierten Territorien befinden, dann haben die Ukrainer natürlich keinen Zugang dafür. Das betrifft sie zum Beispiel auf Stadt Oleschki im Cherson-Region. Dort wurde das Museum von Künstlerin Polina Rajko getroffen. Sie ist eine Ikone der Volkskunst und eine Vertreterin der sogenannten naiven Kunst, deren Werke stehen. Wurden auch von Kunsthistorikern gleichwertig mit den Werken von Maria Belakova oder Maria Primatschenko gestellt. Also das sind die Werke von Riesenbedeutung. Und als das Haus von Polina Rajko getroffen wurden die Innenwände mit Gemälde zu 70% zerstört, auch die Außenwände und der Dach war so gut wie weg. Und die ukrainische Kunsthistoriker, die würden gerne helfen, aber sie bekommen natürlich keinen Zugang, weil es ist immer noch auf russischen, also ein besetztes Territorium ist. Und wir haben so gut wie kein Protokoll im Land. Also keiner hat leider danach gedacht oder es wurde auch nicht staatlich gefordert bisher, was man in solchen Fällen tun, an wen man sich wendet, wie evakuiert man, was evakuiert man zuerst, mit welchen Evakuationsmaterialien, Verpackungsmaterialien und wo bringt man die Werke hin. Also jetzt können wir uns, jetzt können wir daraus lernen, leider zu spät teilweise.
Ich sehe da genau, ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt schon mal, eine halbe Stunde haben wir um, ich würde jetzt schon gerne öffnen und es gibt tatsächlich eine Frage, die schon brennt. Gerne.
Ja, herzlichen Dank. Thomas Skowronek, Slawist von der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für den Hinweis, apropos Zahlen, dass Sie auf 2014 verwiesen haben. In Deutschland wird auch davon gesprochen, immer noch zu wenig, dass das irgendwie als Kriegsbeginn gelten kann und sollte vielleicht. Eine Frage und Frau Ahner, auch vor allem an Sie und Sie haben sie eigentlich mir schon, ich befürchte, beantwortet. Vielen Dank für den historischen Blick in der Runde, was die Erfahrung mit den Abtransporten angeht. Und man könnte mit Blick auf 45 schauen, wie im östlichen Europa Dinge von Industriematerialien hin zu Kunstwerken abtransportiert worden. Und danke auch für den Hinweis, also dieses logistische Wissen zu wissen, wann man was zerstört, ist auch ein Spiegelbild dessen, man weiß, wie die Infrastrukturen laufen, man weiß, wie man Sachen abtransportieren oder eben halt auch zerstören kann. Und meine Frage, und die haben Sie hoffentlich vielleicht doch nicht beantwortet, gibt es in der Ukraine vielleicht auch Erfahrungen mit so einer Logistik, auf die man doch irgendwie jetzt so vielleicht mit kleineren Startschwierigkeiten irgendwie rekurrieren könnte?
Ich bin leider selber keine Kunsthistorikerin, aber so gut wie ich kenne, leider in der Ukraine war so lange so aggressiv, dass so viele Beweise, so viele Materialien einfach zerstört wurden. Es mag sein, dass jemand irgendwann was ganz schön dokumentiert hat, aber die russischen Geheimdienste haben dann irgendwann Zugang dazu bekommen und haben das vernichtet. Leider, man hat ein bisschen recherchiert und man konnte kein geeignetes Material darüber finden.
Ich kann vielleicht noch was ergänzen. In der Ukraine gab es ja wie in vielen Ländern auch gar keinen entwickelten Kunsttransport als Industrie. Ja? Das verlangt eigentlich einen entwickelten Kunstmarkt, am besten mit Galerien, weil nur die Vielzahl von Kunden das überhaupt garantiert, dass eine Flotte von Kunsttransportfahrzeugen unterhalten werden kann. In der Regel ist historisch der Kunsttransport entstanden aus dem Möbeltransport, also bis zurück zu Ludwig XIV., der eben die heute noch bestehende Spedition André Chenu beauftragt hat, im Sommer seine Residenz auf dem Land mit den schönsten Dingen, die sie mal dabei haben wollten, für Marie Antoinette oder für wen auch immer, für die Königin vor allem mitzunehmen. Das gibt einen schönen historischen Begriff im Französischen, Laitier. Das sind die Transporteure, die das Recht hatten, die königlichen Kleider zu befördern. Ja? Also das sind so ganz frühe Ursprünge, aber da sieht man schon, was für eine hochentwickelte Kultur dahinter stehen musste, die das bezahlte, in dem Fall war es der Adel. Und dann ist es in Deutschland, vor allem eben in ganz Europa und in Westeuropa, in England und Frankreich noch vor Deutschland, eben zu einer Industrie gekommen, die den Namen verdient. Ja? Trotzdem ist die Branche sehr klein. Also Firmen wie meine, die weltweit arbeiten, und das für Museen wie Galerien, gibt es in Deutschland 5, 6, 7 vielleicht. Es sind eher 5. Ja? Und in Frankreich und England gibt es ein paar mehr. In Amerika gibt es auch einige natürlich mittlerweile. Die sind dann aber alle erst im Boom der Nachkriegszeit entstanden. Und es gibt nur wenige ganz auf Kunst spezialisierte Firmen, die als solche gegründet worden sind. Also meine eigene zum Beispiel auch. Aber die meisten anderen großen Firmen sind eben aus Möbelspeditionen entstanden. Wir müssten die Frage also gar nicht an die Kunsthistoriker stellen, sondern das war ja unser Glück, dass wir überhaupt eine Spedition fanden, die in der Lage war, unser Packmaterial zu transportieren und die wir schachtern konnten. Ja? Aber die wenigen Wagen, die in die Ukraine fahren, um da Museumstransporte zu machen, also ich sage die legalen, ja, also zu Zeiten vor dem Krieg und jetzt auch, das sind westeuropäische Firmen, ja, die sich eben nach Osten ausgedehnt haben, nach dem Fall der Mauern. Der historische Blick auf das Speditionswesen. Und ganz richtig, wenn man da reinguckt in die Bücher, es gab, ich habe ein Projekt in Nordrhein-Westfalen kennengelernt, da hat man untersucht, wie der jüdische Hausrat nach der Nacht 33 eben geraubt wurde. Und da hat man nicht die Speditionspapiere, sondern man hat die Finanzamtpapiere untersucht, ja, weil das alles sehr penibel aufgeschrieben worden ist. Und die Finanzämter haben sich wahnsinnig gesperrt dagegen. Also ich habe da die Organisatoren kennengelernt. Aber da habe ich dann eben auch die Akten gesehen, damals im Rahmen dieser Ausstellung. Und da tauchen eben auch renommierte große Speditionen auf, die es heute noch gibt.
Ja, mein Name ist Liane Rybczyk und ich würde gerne A, eine Anmerkung machen und B, eine Frage stellen. Und die Anmerkung wäre, wir hatten schon mal Krieg in Europa, nämlich Anfang der 1990er Jahre, haben es viele vergessen. Und wir hatten auch in diesen ehemaligen Jugoslawienkriegen das Problem der Zerstörung, Plünderung und Entfernung von Kulturgut. Wie gesagt, vergessen, aber wir sollten uns auch an diese Sache erinnern und daraus auch unsere Lehren ziehen. Und Herr Hillmann, weil Sie jetzt gerade noch mal das erläutert haben mit der Logistik, will ich noch mal kurz einen Bogen machen. Wir haben ja ganz viele Notfallverbünde. Also wir haben die zum Beispiel sehr, sehr ausgeprägt im Bereich der Archive und der Bibliotheken, im Bereich der Museen eher weniger. Und ich habe mich gerade gefragt, wo sind in diesen Notfallverbünden eigentlich die Kunsttransportunternehmen eingebunden? Haben Sie vielleicht Erfahrung? Könnten Sie was dazu sagen? Oder was meinen Sie dazu? Wer sollte da vielleicht dann gegebenenfalls mehr die Initiative ergreifen? Danke.
Also ich denke, die Museen handeln im eigenen Interesse, wenn sie sich an die Speditionen wenden und sagen, können wir was vorbereiten. Ich habe unten im Hintereingang, wo ich reingekommen bin, mit Freude gesehen, dass da neben den roten Brandschutzkästen ein Zettel hing, Kulturgutlaufkarte. Ja? Das heißt, da ist das Museum so gut vorbereitet, dass im Fall eines Brandes oder eines anderen Unglückes die Feuerwehr weiß, die und die Stücke vielleicht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 retten. Das heißt, es muss eine Priorisierung von Kunstwerken geben. Es ist aber dann natürlich auch wichtig, dass man den Leuten beibringt, wie man damit umgeht. Und da vergessen wir bitte natürlich alle die kunsthistorischen Sorgfaltsregeln. Das kann in Notfall nicht mehr passieren. Ja? Und das muss den Leuten auch klar sein, dass das ein ganz anderes Gewerbe dann wird. Man kann, das haben wir in Frechen bei uns mit der Feuerwehr mal gemacht, man kann so eine Art Grundkurs geben, ja, so denen das sagen, wenn es passiert. Aber ich weiß genau, wenn es dann brennt, dann werden die doch die Axt in die Tür einschlagen müssen. Und das ist dann das, was passiert. Die Notfallverbünde haben sich in der Akademie der Künste vor 2-3 Monaten getroffen und haben da eine Veranstaltung gehabt. Da habe ich einen kurzen Vortrag auch zu Ukrainian Arts Center gehalten. Und dann habe ich gesehen, es gibt eben jetzt doch auch vom THW, der als deutscher Partner in diesem europäischen Notfallverbund ist, mir ist das offen gestanden noch zu PowerPoint-lastig. Ja? Dann werden große Pläne gemacht. Ja? So, wenn dann was passiert, dann werden die und die Stellen, also dann werden erstmal die ganzen Posten vergeben und verteilt, ja, und wer wie wann was machen kann. Ja? Der ganz praktische Ansatz, dass die Museen vor Ort mit der Feuerwehr vor Ort sprechen, mit denen, die es dann wirklich machen, der fehlt mir noch. Und als ich in Athen letztes Jahr beim Treffen von ICEFET, das ist der Weltverband der Kunstspediteure, sind auch nicht viele, das sind 70, 80, ja, dann Vortrag gehalten habe zu diesem Thema, da habe ich meinen Kollegen gesagt, richtet auf euch ein, dass nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch, was jetzt ja oft auch schon passiert, bei Wetterkatastrophen, bei Erdbeben, eure Hilfe gebraucht wird. Und eigentlich sollte der Staat das offiziell machen und sagen, wir werden euch requirieren, ja, wenn es brennt, brauchen wir euch. Denn wenn wir es retten wollen, dann lieber mit euch im LKW, als irgendwie noch in den Feuerwehrlastwagen reingekarrt. So weit sind wir noch nicht.
Hallo, mein Name ist Miriam Kellerhals. Ich habe eine Frage an Sie beide wahrscheinlich, Frau Ander und Frau Professor Hopp. Und zwar die tatsächlich jetzt entwendete, geraubte Kunst in der Ukraine. Konnten Sie die digital erfassen? Hatten Sie jeweilige Digitalisate? Konnten Sie die online präsentieren, dass jetzt auch, sagen wir, der Kunsthandel in Deutschland oder in anderen Ländern auch dann weiß, es handelt sich um Kunst aus der Ukraine, also aktuelle Hauptkunst?
Natürlich auch eine ganz komplizierte Frage. Auf der ersten Stelle auf die Zeugnisse von Mitarbeitern der betroffenen kulturellen Institutionen auf ihren Aussagen Wir haben leider vermehrt Fälle gesehen, wo die Mitarbeiter, die nicht kooperierten, auch einfach physisch vernichtet wurden, ne, von den Okkupanten. Die da geblieben sind und die nicht auf die andere Seite gewechselt haben, die konnten dann relativ zuverlässige Beweise liefern. Das Problem mit der Finanzierung von Kultureinrichtungen haben wir in der Ukraine auch vor dem Krieg natürlich gehabt. Es mangelte schon immer an Technik, am Scanner, Computer, Kameras, alles Mögliche. Es gab deswegen auch nicht mal einfach die Möglichkeit, es gab kein Gerät, womit man die Daten auch erfassen konnte, in vielen Situationen. Man gibt sich Mühe in diesem Bereich. Also man versucht auch überall die Kooperation mit den anderen Museen zu kooperieren, Hilfe zu bekommen und das, was möglich ist, zu dokumentieren, damit man später natürlich damit auch verfahren kann und wenn möglich Restitutionen und dann auch in den International Court damit zu gehen. Und man sammelt schon die Beweise, man hat auch aus der Geschichte der Beweise gelernt. Aber ein ganz strukturiertes Database gibt es bestimmt nicht zu jeder Kultureinrichtung.
Ich kann auch nur ergänzen, es gibt unterschiedliche Initiativen, die sich auch mit der Digitalisierung von dem Kulturgut in der Ukraine befassen. Aber da, wie eben Frau Ahner sagt, es ist natürlich zu spät gekommen und entsprechend dann auch nicht mehr in dieser Systematik betrieben worden oder konnte nicht mehr in dieser Systematik betrieben werden. Aber immerhin gab es sehr, sehr viele Initiativen, die auch die Museumsmitarbeitenden aufgefordert haben, auch mit dem Handy alles noch zu dokumentieren und abzufotografieren, was es gibt. Es gab viele Hilfsansuchen ja auch an ausländische Einrichtungen, die Museumsdaten und alles, was jetzt schon digital an Datenmaterial vorhanden ist, zu sichern auf USB-Sticks etc., so dass das eben auch der Fall ist. Aber das wäre natürlich auch umgekehrt eine Frage auch an unsere Museen hier, also wie Herr Hillmann auch sagt, das ist natürlich jetzt der Kriegsfall, aber wir hier sind gar nicht vorbereitet, wenn ich eben immer wieder lesen muss, wie viele Objekte noch uninventarisiert in unseren Museen sind, was wir da noch wirklich für großen Nachholbedarf haben, um überhaupt das Kulturgut zu dokumentieren, was wir verwahren. Und im Fall von, ich sag mal jetzt auch banal, einem Wassereinbruch kann es schon zu spät sein. Also und das ist natürlich etwas, wofür wir schon seit dieser wirklich sehr, sehr leidvollen Erfahrung kämpfen müssen, dass wir einfach diese Dokumentation auf eine viel, viel bessere Ebene heben, in allen Museen generell.
Ja, jetzt Johannes Nathan, mein Name. Eigentlich hast du vorweggenommen, liebe Maike, was ich dazu auch sagen wollte, nämlich, dass wir da wirklich vielleicht ein weltweites Problem haben, dass die Inventarisierung in Museen oft unglaublich hinterherhinkt. Im Helbing-Projekt sind wir auf ein Konvolut mit Tausenden von Blättern gestoßen in der Grafischen Sammlung in München. Die sind seit Jahrzehnten nicht inventarisiert.
Wo sind die?
In der Grafischen Sammlung in München, der staatlichen Grafischen Sammlung in München. Aber das ist ja nur ein Fall. Ich will die jetzt auch nicht besonders an den Pranger stellen, da gibt es zu viele. Und umgekehrt muss man sagen, das Hanenko-Museum hat, glaube ich, 1997 eine Publikation veröffentlicht zu Objekten, die dem Museum im Lauf der Jahrzehnte, also auch im Zweiten Weltkrieg, aber dann auch durch die Sowjetpräsenz abhanden gekommen sind. Und das ist eigentlich auch schon eine ziemlich frühe Initiative in die Richtung, in dem Fall basierend auch auf den Archivalien, die vorhanden waren und so weiter. Also und man kann eigentlich nur hoffen, dass da nochmal ein Schub entsteht. Und vielleicht könnte man diese Frage auch nochmal in die Runde werfen, ist das zu spüren? Gibt es da Initiativen auch außerhalb der Ukraine, die aufmerken lassen, dass so etwas auch auf den Weg kommt?
Ich würde nur ein Wort sagen, ich bin da sehr skeptisch, denn Digitalisierung dauert Zeit, ja? Und ob das in Deutschland ist, in einem gut ausgestatteten Museum wie in München, oder ob das in der Ukraine unter Kriegsbedingungen ist, wir können froh sein, wenn die Mitarbeiter die Fotos der Bilder haben mit dem Platz, wo sie gehangen haben und vielleicht noch mit dem Schild, wo drauf steht, was es ist. Ja, da müssen wir, glaube ich, das Museum überhaupt neu denken. Ja, bei diesen Millionen von Objekten, die in den Museen lagern und eh nie ans Tageslicht kommen. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einer Registrantin vom Museum Ludwig. Da ging es um ökologische Themen. Ja, und da sagte sie eben auch, es gibt unendlich viele Sachen, die werden ewig bewahrt für einen Haufen Geld. Und nie sieht sie einer von der Bevölkerung, für die es aufbewahrt wird.
Ja, und ich würde aber auch noch ergänzen, Digitalisieren kostet aber auch deswegen so viel Zeit, weil wir keine pragmatischen Digitalisierungsprozesse anstreben. Das ist dann schon wieder ein solcher Aufwand, der betrieben wird, um überhaupt solche Digitalisierungsprozesse aufzusetzen, bürokratischer Aufwand, dass es irgendwie dann schon wieder zu spät ist. Also dieser pragmatische Ansatz auch zu sagen, wenn das jetzt Objekte sind, die sind noch nicht mal inventarisiert, dann reichen zumindest schon mal Handyfotos damit, wenn sie gestohlen werden oder so, kann ich die wenigstens ein Handyfoto zur Polizei geben. Bei uns ist natürlich immer gleich so ein, das muss dann alles perfekt sein und dann müssen alle Metadaten auf einmal erfasst werden und so. Und dann weiß man natürlich, das ist dann ein 10-Jahres- und 20-Millionen-Projekt und dann hat natürlich auch schon wieder keiner mehr Lust drauf und das hilft uns im Notfall nicht.
Kleine Ergänzung vielleicht, weil die Frage aufkam, ob schon etwas angeschoben wurde. Seit der Großinvasion gibt es das Projekt, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, suho.org. Save Ukrainian Culture Online, Heritage Culture Online. Und da werden halt digitale Objekte zumindest erfasst durch Freiwillige weltweit, die versuchen eben halt auch die Server, die dann zerstört werden, irgendwie zu sichten und das Material zu sichern. Aber das sind halt digitale Objekte, aber glaube ich schon wichtig hier auch im Umfeld kurz zu nennen. Danke.
Ich habe noch eine Frage und zwar, wir haben jetzt darüber gesprochen, es gibt Verpackungsmaterial und auch andere Materialien, die praktisch von hier in die Ukraine geliefert werden. Zum Teil um Kulturgüter, die immobil sind, vor Ort zu schützen. Es gibt ja aber auch eine Reihe von Projekten, ich nenne jetzt einfach stellvertretend welche, wo tatsächlich dafür gesorgt wird, dass auch Kulturgüter aus der Ukraine praktisch für die Zeit des Krieges ausgelagert werden. Also zum Beispiel gibt es Ausstellungskooperationen vom Kunstmuseum Basel, die haben diese Ausstellung gemacht, Born in Ukraine, was eine Kooperation mit der Gemäldegalerie in Kiew ist. Es gibt eine Kooperation von der Fondation Bayerle in the Eye of the Storm, Modernism in Ukraine. Wie macht das Ukrainian Art Aid Center, macht das auch diese Projekte, wo Kulturgüter ausgeführt werden, um sie woanders zu lagern oder um sie eventuell auch auszustellen? Oder geht es tatsächlich darum, vor Ort die Sachen zu schützen?
Also ich erinnere keinen einzigen Fall, wo wir Kunstwerke aus der Ukraine hergeholt hätten. Ich habe da eine sehr große Zurückhaltung erlebt. Mir hat einmal jemand ganz trocken gesagt, aus der Ukraine, wir haben genug verloren von den Deutschen. Ja, da sitzen die alten Erinnerungen noch fest und da gibt es ein großes Misstrauen. Wenn solche Ausstellungen stattfinden, ist das nach meinem Eindruck, aber das ist nur mein Eindruck von außen. Man hat das unter dem Deckmantel dieser Ausstellung gemacht und vielleicht den Nebeneffekt, dann ist es so lange wenigstens sicher. Ja, es wäre aber nicht die erste Ausstellung, die dann sehr viel länger im Ausland bleibt, als man das gedacht hat. Ja, also es gibt ja den berühmten Fall in Holland, ja, wo eben Dinge aus der Ukraine, denke ich, ne, vom russischen Staat zurückverlangt worden sind, weil es wohl ein russisches Museum betroffen hat. Also solche Fälle sind auch nicht ohne. Ja. Also wir haben es nicht gemacht.
Vielleicht ergänzend, es wird morgen einen Vortrag geben zum Zweiten Weltkrieg, wo französische Objekte über Südamerika nach Nordamerika gebracht wurden und dort wirklich die ganze Zweite Weltkriegszeit dann bewahrt wurden, auch von Frankreich aus, damit sie geschützt blieben. Also da wird es morgen einen Vortrag per Zoom digital geben. Also bestimmt spannend, da reinzuhören. Sie ist gerade im Verschenken.
Ja, ich kann vielleicht noch mal ergänzen. Also dieses Konzept Safe Haven nennt man das. Das wird immer wieder diskutiert. Aber das würde voraussetzen, dass es also bilaterale staatliche Vereinbarungen gibt. Das wäre also nichts, was jetzt zwischen privaten Initiativen gehandelt werden könnte. Ja, Weil da müsste die Ukraine ja zum Beispiel auch, die haben ein sehr strenges Kulturgutschutzgesetz, müsste eine Ausfuhrgenehmigung erteilen und es müsste mit dem deutschen Staat eine Vereinbarung geben, also über das Auswärtige Amt. Und nach meiner Kenntnis gab es also nie eine entsprechende Initiative aus der Ukraine, was es aber, glaube ich, gegeben hat, aber kenne ich nur gerüchteweise, dass man bestimmte Dinge nach Polen verbracht hat. Aber gesagt. Das habe ich nur gehört. Also jedenfalls mit Deutschland oder die Ukraine ist jedenfalls nicht auf Deutschland zugegangen mit diesem Ziel.
Wir sind auch tatsächlich zeitlich schon, rasen wir schon auf 19.30 Uhr zu. Ich denke aber, dass es ganz wichtig ist, Herr Hillmann, Sie haben schon erwähnt, es gab im ersten Jahr eine Förderung von der BKM, es gab im zweiten Jahr eine Förderung vom Auswärtigen Amt. Es wird, fürchten wir alle, ein drittes Jahr auch geben, wo es weiter eine Förderung braucht. Vielleicht sagt jeder von Ihnen nochmal, was auf der Wunschliste steht, also oder was dringend notwendig wäre, um dieses Projekt sinnvoll weiterführen zu können.
Sie sehen, ich kann spontan gar nicht sagen, was ich mir am meisten wünschen würde. Natürlich, dass der Krieg aufhört. Ein bisschen ist es auch frustrierend und ermüdend, Dinge dahin zu schicken, die dann verpackt werden und dann trotzdem vernichtet werden. Ja? Das ist kein Grund, es zu unterlassen. Ja? Denn das, was dann vielleicht im Keller des Museums dann doch besser verpackt überlebt, als wenn es ohne Verpackung überlebt hätte, das ist immerhin etwas. Ja? Aber es ist nicht viel. Ich mache mir da keine Illusionen. Und wir sehen jetzt mit der Aufmerksamkeit, die auf Israel und Palästina gelenkt ist auf einmal, ja, dann sinkt das ganz schnell nach hinten. Und dann kommt die Ermüdung allgemein, irgendwann muss man ja doch am Tisch sitzen. Ja? Und das zieht dann auch die Energie von allen ein Stück weit weg. Also für mich ist es relativ leicht, ich mache das ehrenamtlich. Ich kann auch nicht sagen, dass ich da jetzt unendlich viele Stunden rein investiere. Es ist für mich aufgrund der Infrastruktur, über die ich verfüge, relativ einfach, da Dinge zu bewegen. Aber ich fand am besten doch, dass, glaube ich, die Initiativen zur Digitalisierung und dann eben zu dem praktischen Ansatz, eben die Handyfotos. Sowas gefällt mir auch. Und ich halte die für intelligent und finde ich genug, da auch weiter Methoden zu finden, damit zu arbeiten. Ja? Bevor man eben High-End alles machen muss. Das dauert ewig.
Ich weiß auch von unserem Museum, ich bin ja am Deutschen Historischen Museum, dass wir auch Verpackungsmaterialien gespendet haben, die dann gebracht worden sind. Wir haben auch ein sehr nettes Dankeschön tatsächlich aus Kiew bekommen. Diese Verpackungsmaterialien, die da hingeliefert werden, die werden weiter gespendet oder die werden angekauft über Mittel oder wie läuft das?
Am Anfang wurden die gespendet, wie ich auch berichtet habe, aber das tröpfelte dann im Verhältnis zu dem, was nötig war, eigentlich immer nur rein. Und ich habe damals schon zum THW gesagt, wir brauchen einen Skaleneffekt, wir brauchen eigentlich eine staatliche Initiative, dass jede Woche oder jeden Monat ein Zug rüberfährt mit Packmaterialien. Dazu ist dann nicht gekommen, aber wir haben dann eben so großzügig die Gelder bekommen, dass wir dann eben lastwagenweise Packmaterial kaufen konnten. Wir konnten dann eben mal einen Lastwagen voller Luftpolsterfolie fahren. Das müsste ich vielleicht noch erwähnen zur Logistik. Wir haben eben zwei sehr gute Partner, vor allem Irina in Kiew, die im und in der Stelle, wo sie arbeitet, das ist eben. Ja, in der Sophienkathedrale und sie ist unser Anlaufpunkt und sie sorgt dafür, dass die Dinge zielgerichtet und mit Nachweis pro Stelle in die kleinen Museen übers Land verstreut werden. Das heißt, da kommt ein Riesenlaster an und dann schwärmen ganz viele kleine Ford Transits und ähnliche Autos all, holen die Sachen ab und wir haben viele Bilder und auch sehr bewegende Bilder von diesen kleinen Fahrzeugen, die irgendwo in der Provinz landen und dann in einem Museum dieses Packmaterial aus dem Ford Transit rausbrutzeln lassen. Also das kommt an und wir haben tatsächlich jetzt auch nochmal eine Liste gesehen, wo eben, ich glaube es waren 1000 Stellen, die mit Quittung dann auch diese Dinge in Empfang genommen haben. Dass also der Nachweis, wo diese Gelder letztlich geblieben sind, auch uns gelingen kann.
Frau Anna, vielleicht haben Sie noch was Sie ergänzen möchten?
Ja, vielleicht ganz kurz zu Bedarfen von ukrainischen Museen. Wir konnten während unserer Reise nach Lviv im September merken, dass die Bedarfe nicht weniger geworden sind, sondern leider im Gegenteil. Und zwar sind nicht nur die betroffenen Kultureinrichtungen, die von Raketenbomben betroffen wurden im Nord, sondern auch die Museen, teilweise im Westukraine, die die evakuierten Sammlungen aufgenommen haben. Sie haben zurzeit das Problem, dass auch das hat natürlich viel zu tun mit den Lagerräumen und Bedienungen in diesen Lagerräumen. Da wird überall massenhaft die befeuchte Generatoren, Ecoflows benötigt in ganz vielen Museen. Und sehr viele Museen setzen sich Digitalisierung, wie schon erwähnt, als Ziel zurzeit. Also es wird nicht nur im Ostukraine, sondern auch im Westen, so gut wie allen Teilen der Ukraine, wird Digitalisierung sehr, sehr intensiv fortgetrieben. Und die benötigten Kameras, Laptops, Scanners dazu, das ist ein immens Bedarf zurzeit. Und die ukrainischen Museen haben sonst nicht so viel Hilfe und Unterstützung außer uns hier, ne, außer solidarische Einrichtungen. Und die hoffen sehr, dass wir weiterhelfen können. Deswegen hoffen wir, dass die Finanzierung bekommen und dass die Solidarität trotz anderen Geschehnisse auf der Welt nicht zu stark abnimmt. Ja.
Und an das Ukrainien, ja, dann gerne einen unterstützenden Applaus. Und nochmal ganz pragmatisch, an das Ukrainian Art Aid Center kann auch gespendet werden.
Können Sie über ein Konto der DUG tun. Sie können auf die Website UAC gehen und da finden Sie die ganzen Daten und spenden da bitte so viel Sie wollen. Ja? Ein Wunsch ist mir eingefallen, eine unglaublich komplizierte Regelung erfunden und jetzt in Kraft gesetzt, die also die Hilfslieferung eines Lastwagens mit gemischtem Material fast unmöglich macht. Sie müssen also in einer unglaublichen Detailtreue, die ich sonst nur von anderen Zollverwaltungen kenne, nachweisen vorher, wofür das warum geliefert wird. Wenn es einen Wunsch gäbe, wäre, dass irgendeine deutsche Zollverwaltung sich mit den Ukrainern mal zusammensetzt. Leute, lasst das sein. Ja, sonst kommt ihr nie in die EU. Wäre eine gute Drohung. So.
Entschuldigung, vielleicht darf ich nur kurz für die, die nicht wissen, was die DUG ist, sagen. Das ist die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft. Wenn Sie die googeln, dann kommen Sie auf deren Homepage. Da ist eine Seite für den Kulturgutschutz und da ist ein Spendenkonto. Und wenn Sie dahin spenden, dann bitte gerne mit dem Vermerk Kulturgutschutz, dann kommt das auch bei uns an.
Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich ganz herzlich dem Panel, liebe Frau Ahner, liebe Maike Hopp, lieber Herr Hillmann. Ich danke Ihnen, dass Sie uns heute Abend Einsicht gegeben haben in dieses wirklich beeindruckende Projekt, was in so kurzer Zeit eine so große Infrastruktur zusammengebracht hat, so viele Kräfte gebündelt hat und so viel bewegt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und die rege Teilnahme und übergebe das Wort nochmal an Dorothee Wimmer, die den Sack dann ganz zumacht, nehme ich mal an.
Ich würde eigentlich sagen, wir machen mal einen ganz großen Applaus für dieses Public-Private Partnership. Weil ich das beeindruckend fand und ich glaube, das kann auch wirklich, und das ist auch ein Punkt der Tagung morgen, die weitergeht, dass man sich anguckt, wie ist es in der Historie gelaufen, was können wir daraus lernen, was können wir für uns lernen, was können wir für die ganzen verschiedenen unterschiedlichen Kriegsregionen lernen und für den Kulturgutschutz. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, im Januar hat die Richard-Schöne-Gesellschaft einen Vortrag und da geht es um ein Digitalisierungsprojekt in der Ukraine, das wird dort vorgestellt. Da können Sie auf die Richard-Schöne-Gesellschaft-Seite gehen, da wird das angekündigt und da vielleicht auch teilnehmen, auch spenden und weitermachen. Und ich denke, wenn wir diese Public-Private-Partnerships wirklich weitertragen und das, was Sie auch eben gesagt haben mit dem Zoll, dass Sie sich einfach mal zusammensetzen und sagen, wie kann man es pragmatisch lösen, weil ohne so jemanden wie Klaus Hillmann hätte es nicht funktioniert. Also ohne die Transporte funktioniert es nicht, ohne die Versicherung, ohne die ganze Logistik und das Know-how dieser Menschen. Das heißt, wir müssen vielleicht auch manchmal aus den theoretischen, den juristischen, den wissenschaftlichen Ecken raus in die Praxis. Und nehmen Sie Gedanken mit, tragen Sie sie weiter, lassen Sie uns weiter forschen und weiter handeln. Danke fürs Podium, danke Julia Voss für die tolle Moderation, für die wirklich erhellenden Beiträge und das Publikum für die rege Teilnahme und dass Sie gekommen sind, obwohl es so viele andere Punkte heute Abend gab und viele Krankheitsmeldungen uns auch erreicht haben und so viele andere Probleme vorliegen, dass wir das Thema nicht aus den Augen verlieren und die Menschen nicht aus den Augen verlieren. Danke. Genau, und wie ich schon am Anfang sagte, müssten wir jetzt langsam, also Sie können sich natürlich gerne weiter unterhalten, aber wir müssen dabei langsam zum Ausgang runtergehen, zum Garderoben runtergehen, damit wir hier wirklich pünktlich rauskommen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen an der Tagung teilnehmen, also auch da digital teilnehmen, und wir freuen uns natürlich auch auf weitere Präsenzformate. Aber bitte, bitte möglichst schnell runtergehen und dort weiter sprechen. Danke.